Guten Tag, meine Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein im Haus der Weltkulturen, ein Platz der Zusammenkunft, ein Platz der Begegnung, ein Platz des Dialogs. And that's the extent of my German. So before I continue embarrassing myself, let me go back to English.
So, und deswegen mache ich jetzt weiter auf Englisch und möchte Sie gerne einladen, Sie zum Nachdenken zu bewegen. Und zwar denke ich, dass irgendwo irgendjemand ein kleines Buch über die Träume von Philosophen schreiben sollte. Die Geschichte der Philosophie und das Streben nach Gerechtigkeit könnte aus der Perspektive der Träume vielleicht neu erzählt werden, vom Standpunkt derjenigen, die sich darum bemühen, die für unser Leben charakteristischen und Modi der Objektbeziehungen, des Urteilsvermögens, der Trauer oder des Loslassens in unserer ambivalenten menschlichen Existenz zu analysieren und theoretisch zu fassen. Platos Sokrates zum Beispiel sagt im antiken Griechenland, dass seine Wahl zwischen Poesie und Philosophie als dem Medium zum Streben nach Wahrheit und der Übung in öffentlichem Reden, die Wahrheit zu sagen, in einem Traum fiel. In China träumte Zhuangzi, dass er ein Schmetterling sei. Beim Aufwachen vermochte er nicht zu sagen, ob er davon nur geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling war, der noch davon träumte, Zhuangzi zu sein. Augustinus und Thomas von Aquin kontemplierten die prophetischen Qualitäten von Träumen und wir alle kennen Descartes Traumargument in Meditationis 1. Weniger bekannt ist vielleicht aber die Tatsache, dass ihm Al-Ghazali 500 Jahre zuvor kam in seiner Errettung vom Irrtum, in der er die erste durchgängige Begründung von der Existenz des Träumens bis zur Unbegründetheit unserer Lebensgewissheiten lieferte. Ja, ich würde sagen, dass Al-Ghazali eigentlich der Erfinder des modernen Gedankens des Risikos ist. Besonders mag ich aber den Traum von Baruch Spinoza, über den er in einem Brief vom 20. Juli 1664 an seinen Freund Peter Baling schrieb. Das war ein Händler, der mit dem iberischen Amerika Handel betrieb. Im Traum verfolgte Spinoza das Bild eines elenden, aussätzigen, schwarzen Brasilianers. Ich denke, dass wir hier zum ersten Mal die Bedeutung von Tokens in der frühen modernen westlichen Kultur im Kontext der Kolonialität verzeichnet ist, der Begegnung zwischen Europäern, Afrikanern und Indianern in Amerika. Das Bild verschwand, sagt Spinoza, und hier zitiere ich, wenn ich, um mich durch etwas anderes abzulenken, meine Augen auf ein Buch oder sonst etwas richtete, wenn ich aber dann wieder die Augen von einem solchen Gegenstand abwandte und sie ohne Aufmerksamkeit auf irgendetwas richtete, dann erschien mir das Bild desselben Äthiopiers wieder und immer wieder mit der gleichen Lebhaftigkeit. Nun, wir wissen, wer der schwarze Brasilianer war. Es war ein Sklave. Da dies aber ein Traum ist und in der absurden Logik der Träume etwas immer für etwas anderes stehen kann, können wir auch sagen, dass der aussätzige Brasilianer, jenes Individuum, eben hier nur ein Token für einen bestimmten Typus ist. Wenn dies so ist, dann ist die Beziehung zwischen der Person aus dem Traum eine sinnliche Besonderheit und in der verbindende oder kohärente Rahmen von Normalisierung und Standardisierung, der seinen schwarzen Körper verschwinden und als Token wieder erscheinen lässt, eine Subsumption. Dies wird durch die Funktion des Buches im Traum bestätigt, wohl ein Symbol für universelles, einigendes und grundlegendes Wissen, das im wahrsten Sinne des Wortes eine Unterordnung vornimmt und das Bild und den Körper des brasilianischen Sklaven verschwinden lässt und immer wieder als etwas anderes erscheinen lässt, als ein Ersatzobjekt oder ein Token. Entscheidend für unsere Zwecke ist die Art von Beziehung, die Theodor Adorno Identitätsdenken nannte, die er als den eindeutig rationalen und mythischen Kern des Denkens und der politischen Praxis darstellte. Rationalisierung bedeutet für ihn, dass das Verstehen oder die Bedeutung von Individuen zunehmend durch ihren Ort innerhalb konzeptioneller Schemata erhalten wird, deren Grundbegriffe invariant und unveränderlich sind. Das Identitätsdenken von Adorno ist also genau das, was wir Standardisierung nennen. Im Grunde bedeutet Standardisierung die Subsumption, Inklusion oder Absorption von etwas, zum Beispiel einer Stimme, eines Körpers, einer gemeinsamen Praxis, in etwas anderem. Genauer gesagt, einer konzeptionellen, visuellen oder normativen oder normalisierenden Struktur, deren Begriffe grundsätzlich unveränderlich sind. Dieses grundsätzliche, invariante Etwas steht sowohl für den Ort, an dem etwas absorbiert wurde, als auch als Platzhalter für das, was absorbiert wurde, die verstummte Stimme, der fehlende Körper oder die abgewertete Praxis. Ein kraftvolles Beispiel für diese Logik der Subsumption oder Absorption als Substitution, die für Adorno den Kern des Denkens und der politischen Praxis bildet und sowohl rational als auch mythisch ist, ist, dass die Stimme der Frauen historisch zum Schweigen gebracht wurde, sie ihrer Stimme enteignet wurde, um sich dann als objektivierte Standards neu anzueignen, die in die Rhetorikkiste der öffentlichen Rede als von Natur aus männlich eingespeist wurde. Die Altertumswissenschaftlerin Mary Beard beschreibt in ihrem fulminanten Werk Women and Power, a Manifesto, wie es dazu kam, dass die Stimmen und Körper von Frauen seit der Antike mit Füßen getreten wurden und von Männern übernommen wurden, die dadurch den Raum und die Regeln der öffentlichen Rede wirkungsvoll gesetzt haben. Von der Politik über die Justiz bis zu dem Menschenrechtsdiskurs der Nachkriegszeit. Wenn Sie die kurze Genealogie, die von Mary Beard zusammengestellt wurde, noch um die Berichte von Anthropologen ergänzen, nach denen Frauen nach dem Inzestgesetz ausgetauscht wurden, um eine Heiratsallianz zu schmieden oder einen Gründungsvertrag zwischen Gruppen zu ermöglichen, damit eine Gesellschaft überhaupt entstehen kann, dann entsteht das verlockende Bild, dass die getretenen, verletzten, enthaupteten und zum Schweigen gebrachten Körper von Frauen schon immer als Token verwendet wurden, als ursprüngliches, universelles Zahlungsmittel. Die Berichte der Anthropologen erwiesen sich gerade in Bezug auf diesen Aspekt als umstritten, weil ihre Rationalisierungen der Bedeutung von Mythen in der Genealogie des Rechts, im Standardverbot des Inzests in ihrem Kern die Grausamkeit und Quantität der Gewalt zu überdecken schien, derer es bedurfte, um die Stimmen der Frauen zum Schweigen zu bringen und ihre Körper zu besiegen, sodass eben diese Körper und Redeweisen in Zeichen ihrer selbst verwandelt werden konnten, aber nun von Männern als das ihre und allein ihres geprägt wurden. Dies grenzte den Raum der öffentlichen Rede, der Politik und der Justiz als ausschließlich männlich oder patriarchalisch ab. Denken Sie nun an den verschwindenden Körper des schwarzen, aussätzigen Brasilianers in Spinozas Traum und Sie bekommen eine gute Vorstellung davon, was Kolonialität und das damit verbundene zivilisatorische Narrativ verdichtet im Begriff der Souveränität bedeutet. Die Oktroyierung des weißen Patriarchats in der Geschichte als etwas Inhärentem, scheinbar Natürlichen, als Goldstandard. Für mich bedeutet das, dass wir noch einmal die Frage nach dem Gegenstand als Ersatz oder Zeichen des besiegten Körpers oder gesammelter Objekte aufwerfen müssen, dort wo Stimmen oder Körper hätten sein können, die aber nun zerlegt oder verdrängt und durch etwas anderes oder jemanden anderen ersetzt wurden und deren Wert angehäuft, aber als Plunder abgetan wird. Es bedeutet, erneut zu fragen, wo diese Körper geblieben sind. Die Körper der Verschwundenen, die Stimmen der zum Schweigen verurteilten Frauen, die durch das Versprechen der Zivilisation ausgelöschten Völker. Gehören sie nicht zu einer Geschichte, auf deren Grundlage Recht und Wiedergutmachung fußen mussten? Ich komme aus Kolumbien, Lateinamerika, wo seit mehr als 60 Jahren eine Apotheose des Krieges stattfindet und in der jeden zweiten Tag eine Frau umgebracht wird. Ich kenne diese Fragen, die aus der fernen Antike stammen, aber Teil der Gegenwart und der Zukunft sind. Ich fühle mich auch an die weitgereisten Anthropologen erinnert, die die Genealogie des Rechts und der Schuld im Inzestverbot suchten und an ihre indianischen Gesprächspartner und daran, dass der fragliche Traum dort auch im Verborgenen als kollektive Fantasie schlummerte, solange unsere Gesellschaften nämlich nur auf ausgrenzenden Gesetzen und öffentlichen Sprachkonventionen gründeten. Der mystifizierte Männertraum, und ich sage bewusst nicht Menschheitstraum, des Festhaltens und Fixierens des flüchtigen Augenblicks, das ist das Zitat eines Anthropologen, in dem es erlaubt war zu glauben, dass das Tauschgesetz umgangen werden könnte, dass man gewinnen könnte, ohne zu verlieren, zu genießen, ohne zu teilen, in dem alle gesellschaftlichen Formen des Wertes und der Reproduktion, die per Definition nicht in einem selbst oder innerhalb der Gruppe behalten werden können und daher also von anderswo kommen müssen, verdrängt und auf das die unerreichbare Vergangenheit oder Zukunft vertagt werden, auf eine Welt, in der man bei sich selbst bleiben und alle Frauen alles Geld für sich selbst haben könnte. Viele der Gesprächspartner der Anthropologen waren Frauen, deren zum Schweigen gebrachte Stimmen und anomalisierte Sexualpraktiken vorherrschend werden, wenn man sich aufmacht, nach ihnen zu suchen. Und die seit dem 16. Jahrhundert in den Reisebeschreibungen zwischen Europa und Amerika getilgt sind. Hier muss die Genealogie der Standardisierung ernsthaft ansetzen. Sie lehrt uns mindestens zweierlei. Erstens, dass die Logik der Subsumption als Substitution nicht nur im Mittelpunkt des Traumes steht, in dem das Bild eines schwarzen brasilianischen Körpers, das Geschlecht indianischen Frauen heraufbeschworen und Penelope von Telemachos das Wort verboten wird oder der besiegte Körper von Medusa von Perseus enthauptet und getreten wird. Ich hätte fast gesagt, getrampt wird von jenem obskuren Vorgänger der Donald Trumps der heutigen Welt. Es geht hier vielmehr um das Versprechen von Zivilisation und Entwicklung. Zweitens müssen wir, wie erwähnt, dem Objekt mehr Aufmerksamkeit widmen. Wir müssen also dem Objekt oder dem Fetisch, wenn Sie so wollen, als Ersatz und als Zeichen des besiegten Körpers größere Aufmerksamkeit schenken. Denn die Logik der Substitution ist auch die Logik des Wertes in unseren Gesellschaften von heute, in denen sich alles um Enteignung, Vertreibung, Akkumulation von Stimmen und Körpern dreht. Es geht auch um Daten. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, die zum Schweigen gebrachten Stimmen, die verschwundenen Völker. Entindividualisiert und zum Token eines unveränderlichen Typus gewandelt, weder Nation noch Souverän. Ist das nicht genau das, was Eugene Delacroix meinte, als er den Tod des Sardanapal malte? Es ist unschwer zu erkennen, dass das Gemälde eben gerade nicht den Moment des Todes des Sardanapal zeigt, dem sagenumwobenen Herrscher der Perser, sondern den der ihn umgebenden Frauen und seines Pferdes. Ihre Körper werden in dem Bild abgeleitet. Sie werden zu bloßen Zeichen, wie Adorno sagte. Dies steht in Übereinstimmung mit der alten Tradition, nach der, um den König zu retten, einer seiner Generäle geopfert wird. Und um dies zu vermeiden, dieser sein Ross töten muss. Das Ritual des Pferdeopfers ist im vedischen Indien zum Beispiel eng mit der Souveränität verbunden. Natürlich opfern wir nicht mehr unsere Könige, wir enthaupten sie nicht einmal mehr, wie es die Franzosen taten. Ja, wir haben ja nicht einmal mehr Könige und ihre Generäle exekutieren wir auch nicht. Wir stellen sie als zivilisierte Völker vor Gericht. Und trotz dieser ganzen Unterschiede zu den alten Indianern und Griechen oder den revolutionären Franzosen und Haitianern gibt es eine Gemeinsamkeit. Das Opfer muss ersetzt werden. Das ist die Gemeinsamkeit, die alle verbindet. Das Opfer muss ersetzt werden. Aber wie ersetzen wir die fehlenden Körper und zum Schweigen gebrachten Stimmen, wenn sie nirgendwo mehr in Erscheinung treten und es keine Dokumente mehr gibt, die als Grundlage von Reparationszahlungen dienen könnten? Wie machen wir sie wieder sichtbar, wertvoll und wichtig, wenn sie doch keine Rolle spielten, als sie noch lebten? Wir brauchen vielleicht eine andere Art des Zählens, der Preisfindung, anders als die räuberische Logik der Souveränität, Substitution und Ableitung, die in Delacroix' Tod des Sardar Napal dargestellt wird.